Deutschlandfunk Kultur. Lesart mit Christian Raphansel.
Guten Tag. Mal ehrlich, wenn ich Ihnen sage, dass wir ein Problem mit dem Artensterben haben, gähnen Sie dann und denken, das weiß ich doch? Ich würde es Ihnen nicht verübeln. Wobei das Problem natürlich nicht verschwindet, bloß weil wir schon so oft davon gehört haben. Und es ist ja auch nicht so, als wäre angesichts der Klimakrise das Artensterben irgendwie egal. Ganz im Gegenteil. Bei der Klimakrise, da geht es darum, wie wir Menschen in Zukunft auf diesem Planeten leben. Beim Artensterben geht es darum, ob wir künftig auf diesem Planeten leben. Und wenn Sie jetzt aufgehört haben zu gähnen und die Augenbraue hochziehen und denken, jetzt übertreibt er aber wirklich der Raphansel, dann warten Sie mal auf die Sachbücher, die ich heute zusammengestellt habe. Diesen Satz mit dem Artensterben als Überlebensfrage der Menschheit, der ist nämlich nicht von mir. Herzlich willkommen.
Deutschlandfunk Kultur. Lesart.
Für unser Sachbuchmagazin habe ich heute Bücher rund um Artenvielfalt und Klimaschutz herausgesucht. Gespräche, die ich in den letzten Monaten hier in der Lesart geführt habe. Die Biologin Katrin Böning-Gäse ist Professorin an der Uni Frankfurt und eine der wichtigsten Biodiversitätsforscherinnen Deutschlands. Und jetzt ahnen Sie ja wahrscheinlich schon, was das Thema ihres Buches ist. Vom Verschwinden der Arten heißt es. Und das hat sie gemeinsam mit der Journalistin Friederike Bauer geschrieben. Und ich habe mit ihr darüber gesprochen.
Guten Tag.
Haben wir vor lauter Reden über das Klima das eigentliche Problem aus den Augen verloren?
Ja, der Klimawandel, der hat eine Schwester und sogar eine große Schwester und das ist das Artensterben. Das Klimathema ist in aller Munde, das ist auch gut so, das ist ein ganz wichtiges Thema, aber das Artensterben haben wir darüber vergessen und das ist ganz kritisch, weil letztlich die Artenvielfalt unsere Existenzgrundlage als Menschheit ist.
Aber warum ist das Artensterben eine Überlebensfrage für die Menschheit? Also warum soll es mich tangieren, wenn irgendwelche Insekten nicht mehr existieren, von denen ich noch nie gehört habe?
Kann man sich mit Recht fragen, was kümmert mich eine Fliege oder ein kleiner Frosch im Amazonas? Aber die Artenvielfalt als Ganzes ist wirklich dafür notwendig, damit wir unser Essen haben, unser Wasser haben. Selbst moderne Medikamente kommen oft heute noch aus der Natur, 3/4 der Antibiotika. Und die Artenvielfalt sorgt dafür, dass die Ökosysteme all diese Leistungen leisten können. Die sind sowas wie der Maschinenraum der Natur. Und zudem ist die Artenvielfalt ganz wichtig für unser eigenes Wohlbefinden.
Für unser Wohlbefinden? Also auch da jetzt wieder irgendwelche Insekten, die ich gar nicht kenne. Was haben die mit meinem Wohlbefinden zu tun?
Wir haben das ja in der Corona-Krise gemerkt, wie wichtig das für uns war, draußen zu sein und uns in der Natur zu entspannen. Und wir wissen in der Tat, dass je mehr Arten uns umgeben, vor allen Dingen Vögel, die können wir gut messen, die nehmen wir auch wahr. Je mehr Arten um uns rum sind, umso gesünder sind wir, vor allen Dingen umso besser ist unsere psychische Gesundheit und umso mehr ist unser Wohlbefinden. Wir haben das in einer großen Studie über ganz Europa untersucht und da zeigt sich ganz klar, dass Menschen, die in einer Umgebung leben, wo es viele Vögel gibt, viel zufriedener sind und der Effekt ist genauso groß wie der vom Einkommen.
Okay, ich habe also verstanden, es wäre ziemlich dumm zu sagen, bloß weil von den 8 Millionen bekannten Arten künftig noch 7 übrig sind, dass das mehr als genug ist. Ich verstehe, ist es also nicht. Beim Klimawandel, da ist ja lange gestritten worden. Erst gibt's überhaupt einen, zweitens, wie eindeutig ist der Menschen gemacht? Wie ist das beim Artensterben? Wie eindeutig sind wir Menschen die Verursacher? Was sind da die großen Faktoren?
Erstaunlicherweise haben wir die Debatte beim Artensterben viel weniger oder fast gar nicht. Also die Bereiche, die bei uns in Deutschland am meisten betroffen sind, die Äcker und Wiesen und Weiden, unsere Agrarlandschaft, da verschwinden ja ganz viele Individuen. Die Feldlerche hat sich halbiert. Das Rebhuhn ist um 91% zurückgegangen. Und das wird eben auch von den Landwirtinnen und Landwirten auf dem Acker wahrgenommen. Und deswegen haben wir da nicht dieselbe Debatte, gibt es das Problem überhaupt, die wir im Klimawandel haben.
Jetzt nennen Sie die Landwirtschaft, die ist ja in vielen gesellschaftlichen Bereichen schnell so der Boomer, ne? Die bösen Bauern, die aus Geldgier wer weiß was machen. Wie groß ist tatsächlich der Faktor Landwirtschaft fürs Artensterben?
Der Faktor Landwirtschaft ist in der Tat riesig, einfach auch, weil die Fläche, die landwirtschaftlich genutzt wird, sehr groß ist. Und bei uns bedeutet das eben eine sehr intensive Landwirtschaft. Und in den Tropen bedeutet das, dass sich die Landwirtschaft in die Wälder, in die tropischen Wälder, in die Savannen reinfrisst. Aber das bedeutet nicht, dass die Landwirtschaft schuld ist, weil die landwirtschaftlichen Betriebe stehen ja selber unter einem unglaublichen Druck, ökonomische, psychologische Zwänge. Und das liegt an den Rahmenbedingungen. unter denen die Landwirtschaft operieren muss. Und deswegen müssen wir unbedingt die Rahmenbedingungen verändern. Und das bedeutet eben die gemeinsame Agrarpolitik, die Subventionspolitik und den landwirtschaftlichen Betrieben viel mehr Möglichkeiten geben, so zu wirtschaften, dass es dann auch langfristig Erträge bringt.
Ich verstehe, dass die Landwirtschaft, wenn sie zum Beispiel mit Monokulturen arbeitet oder wenn riesige Flächen eben für bestimmte Tierarten schlicht und ergreifend wegfallen, dass da quasi direkt Arten bedroht werden. Gibt es auch indirekte Kettenreaktionen, wie wir als Menschen vielleicht ganz woanders für Artensterben sorgen, ohne es auch nur zu merken?
Also auf dem Acker gibt es ganz viele Punkte, die reinspielen. Zum Beispiel unsere Pestizide vergiften die Insekten und damit haben zum Beispiel Vögel weniger Nahrung. Wenn wir Wiesen düngen, setzen sich einige Gräser durch, die werden früh gemäht und die Kiebitze, die da brüten, werden weggemäht. Die großen Erntemaschinen bedeuten, dass man große Wendekreise hat und damit müssen die Hecken und die Einzelbäume weg. Es sind ganz viele Sachen, die sich in Summe addieren.
Und die so ineinander wirken. Sie haben ein Beispiel in Ihrem Buch, also Sie haben viele, viele Beispiele in Ihrem Buch, aber eins, was mich wirklich besonders beeindruckt hat, das ist aus Indien. Da geht es um Schmerzmittel, die in der Viehzucht eingesetzt werden. Die lösen dann bei Geiern Nierenversagen aus. Da sind die Bestände von drei Arten um mehr als 95% gesunken. Jetzt liegt viel mehr Aas rum, deswegen gibt es mehr streunende Hunde. Die wiederum beißen mit Tollwut Menschen und sie schreiben, es seien 50.000 Menschen gestorben. Ist das ein Extrembeispiel oder ist das eine ganz typische Kettenreaktion, wie das auf uns Menschen zurückfällt?
In den meisten Fällen wissen wir gar nicht, was passiert, wenn wir einzelne Arten verlieren, wenn Arten seltener werden. Und das Beispiel mit den Geiern ist eins, wo man das mal schön festmachen konnte, wie komplex die verschiedenen Interaktionen sind. Es gibt noch mehr Beispiele, aber man muss sich das vorstellen wie ein riesiges Netz des Lebens, wo diese ganzen 8 Millionen Arten auf der Erde mal mehr und mal weniger interagieren. Und wenn ich da jetzt so eine einzelne Masche rausnehme und nochmal eine Masche rausnehme, dann hat es natürlich Kettenreaktionen, dann gibt es Laufmaschen und irgendwann mal reißt das Netz, aber es ist ganz schwer vorherzusagen, wann das passieren wird.
Nun gibt es Diskussionen, wie wir das Artensterben bremsen können. Wenn ich jetzt nochmal vergleiche zur Klimakrise, da sind ja die Verhandlungen wirklich sehr lang, sehr zäh. Dann gibt es mal einen Kompromiss wie das Pariser Abkommen, aber dann sogar so ein selbsternannter Musterschüler wie Deutschland hält dann die vorgeschriebenen Ziele nicht ein, zum Beispiel im Verkehrssektor und sagt dann, okay, wenn wir es nicht schaffen, dann hören wir eben auf, das eigene Versagen auch nur zu messen. Kann man da beim Artensterben optimistischer sein? Da war ja Ende vergangenen Jahres gerade eine UN-Konferenz, die hat verbindlich beschlossen, bis 2030 30% der Erdoberfläche unter Naturschutz zu stellen. In nur 7 Jahren. Also bam, möchte ich da mal sagen. Wie überrascht oder wie glücklich sind Sie damit?
Das Ergebnis war toll. Das war sehr ambitioniert. Das wurde lange vorbereitet. Es war immer wieder kurz vorm Scheitern und dann ist es trotzdem gekommen. Aber ich halte es ja für ehrgeizig, aber auch für durchaus erreichbar. Wir hatten ja vorher schon mal Ziele, die sogenannten Aichi-Ziele. Da haben wir uns vorgenommen, 17% der Flächen an Land zu schützen. Und das haben wir geschafft. Und jetzt müssen wir diese Rate knapp verdoppeln. Und bei den Meeren haben wir von den 10%, die wir uns vorgenommen haben, 8% Fläche geschafft. Da müssen wir also vervierfachen. Aber die meisten Meeresschutzgebiete sind erst in den letzten Jahren entstanden. Und schon mit den Nachmeldungen liegt man schon deutlich höher. Ich bin da optimistisch, dass wir das schaffen. Der Schlüssel wird drin liegen, dass wir diese Gebiete auch wirklich effektiv schützen und dass sie dann nicht nur auf dem Papier geschützt sind.
Das heißt?
Wir müssen darauf achten, dass in den Gebieten tatsächlich die Biodiversität erhalten bleibt, sich idealerweise erhöht. Und das passiert in vielen Nationalparks. In Afrika kennen wir das oder in Südamerika. Aber bei uns vor der eigenen Haustür sieht es viel schlechter aus. Zum Beispiel, wenn wir das Wattenmeer nehmen. Das ist einer unserer bedeutendsten Naturräume in Deutschland. Das ist Welterbe der Menschheit, Weltnaturerbe der Menschheit. Man darf fast im gesamten Wattenmeer, auch in der Kernzone der Nationalparks, Fischerei machen, Berufsfischerei, Krabbenfischerei, mit Grundnetzen, also auf dem Boden entlang schrammen. Und das muss sich deutlich verbessern.
Trotzdem ist Ihr Buch wirklich, ich finde, erstaunlich optimistisch. Sie schreiben, mit einer relativ kurzen Liste von Maßnahmen könne die Biodiversität nicht nur erhalten werden, sondern jetzt kommt es bis 2050 sogar wieder erhöht werden. Was müssen wir dafür tun?
Wenn wir dieses paar Punkte machen, dann kriegen wir das wirklich hin. Und ein wichtiger Punkt haben wir ja schon genannt, die Schutzgebiete, aber auch Renaturierung. Das zweite ist, wir brauchen eine effektive, aber nachhaltige Landwirtschaft. Und das dritte, Und genauso wichtiger ist, wir müssen bei unserem Konsum- und Ernährungsverhalten ansetzen. Wir müssen die Lebensmittelverschwendung reduzieren und wir müssen unseren Fleischkonsum drastisch reduzieren, sozusagen zurück zum Sonntagsbraten. Und in Summe sind es jetzt keine so riesigen Maßnahmen. Und große Biodiversitätsmodelle zeigen, dass wenn wir das tun, wir tatsächlich bis 2030 die Kurve kriegen und wir 2050 schon wieder eine höhere Biodiversität haben.
Im Grunde sind das ja ganz ähnliche Maßnahmen, die auch helfen würden, in der Klimakrise das CO2 zu mindern. Hilft also am Ende tatsächlich die große Diskussion ums Klima auch dem Artenschutz?
Auf jeden Fall. Letztlich sind es nur Facetten von einer großen Krise, dass wir die Natur übernutzen. Und gerade bei dem natürlichen Klimaschutz, beim Schutz von Wäldern, bei der Wiedervernässung von Mooren, greift es Hand in Hand und man hat Gewinne auf beiden Seiten.
Die Biologin und Biodiversitätsforscherin Katrin Böning-Gäse sagt das im Deutschlandfunk Kultur. Sie hat zusammen mit der Journalistin Friederike Bauer das Buch geschrieben »Vom Verschwinden der Arten – Der Kampf um die Zukunft der Menschheit«. Das ist bei Klett-Cotta erschienen und kostet 22 Euro. Und Frau Böning-Gäse, ich danke Ihnen sehr für das Gespräch.
Ich danke ebenfalls.
Deutschlandfunk Kultur. Lesart.
Für unser Sachbuchmagazin habe ich ja heute Gespräche über Artenvielfalt herausgesucht, die ich in den letzten Monaten geführt habe, beziehungsweise über das Artensterben. Und da haben Sie vorhin schon den Satz gehört, dass es bei der Artenvielfalt und bei der Krise darum um nichts weniger gehe als ums Überleben der Menschheit. Das klang dramatisch, aber Sie haben auch gehört, dass mit ein bisschen Anstrengung wir den Artenschwund nicht nur aufhalten können, sondern die Vielfalt sogar wieder steigern können. Und das ist doch ein sehr schöner Satz. Dazu müssten wir die Natur mehr sich selbst überlassen und das in richtig großem Maßstab. Das hat die Weltgemeinschaft auch beschlossen und vereinbart. Bis ins Jahr 2030 sollen nämlich 30% der Erdoberfläche unter Naturschutz stehen. Ein weltweit koordiniertes Projekt ist das, finanziert auch von der EU. So weit, so beeindruckend. Die Journalistin Simone Schlindwein aber, die hat in einigen Ländern Afrikas recherchiert, dass dieses Projekt Nebenwirkungen hat, und zwar massive Nebenwirkungen, und zwar ganz besonders in den tropischen Regenwäldern im Kongo-Becken in Uganda. Dort in Uganda lebt und arbeitet Simone Schlindwein auch, und dort habe ich sie erreicht, als wir über ihre Recherche gesprochen haben. Guten Tag, Frau Schlindwein.
Hallo, guten Tag.
Sie beschreiben einen krassen Konflikt zwischen Naturschutz und Menschenrechten und Sie schreiben, dieser Konflikt ist so hart, dass Sie ihn im Buchtitel einen grünen Krieg nennen. Wer führt hier Krieg gegen wen?
Also konkret ist es eigentlich eine kriegerische Auseinandersetzung zwischen den Wildhütern, die quasi von Naturschutzbehörden angeheuert sind oder auch einen Nationalpark beispielsweise bewachen, die erstens eben schwer militärisch trainiert sind mittlerweile, aber auch äußerst hochtechnologisch ausgestattet sind. Und diese Wildhüter, denen wurde jetzt in den vergangenen Jahren der militärischen Trainings beigebracht, in der lokalen Bevölkerung das Problem, also quasi den Feind zu sehen, gegen die diese Naturschutzgebiete verteidigt werden.
Und das ist ziemlich martialisch. Ein kongolesischer Menschenrechtsanwalt, der hat Ihnen gesagt, wir sehen immer mehr, dass die Ranger die Menschen wie Tiere behandeln und dass die Tiere im Kongo besser geschützt sind als die Menschen. Wie brutal ist das im Alltag?
Es ist ziemlich brutal. Ich war eigentlich davon ausgegangen, am Beginn meiner Recherche, ich finde jetzt immer wieder so eine Handvoll, sagen wir mal Einzelfälle, an hier einer aus Versehen erschossen, weit von Weitem konnte man nicht so genau sehen. Es ist jetzt eine Frau mit einem Baby im Tragetuch, die Feuerholz holt, oder ein Wilderer, der mit der Schlingenfalle kommt und dann wurde aus Versehen irgendjemand erschossen oder angeschossen. Doch wenn man dann recherchiert über Jahre hinweg, dann gibt es zum Teil schockierende Systematiken dahinter. Also dass systematisch Menschen festgenommen werden, wenn sie ihren eigenen Acker bestellen wollen, weil die Regierung gesagt hat, wir erweitern ein Gebiet des Nationalparks. Da ist aber schon Ackerbau betrieben worden von der örtlichen Bevölkerung. Und dann werden alle die Menschen, die zu ihrem Acker gehen, wollen und ihre Ernte einholen wollen, verhaftet. Und ich habe im Kongo eben einen Park, der von deutscher Seite finanziert wird, schon seit 30 Jahren untersucht. wo systematische Terrorkampagnen gegen die indigene Bevölkerung gefahren werden, Frauen vergewaltigt wurden, Häuser und ganze Dörfer niedergebrannt wurden, Kinder in diesen Häusern in den Flammen gestorben sind. Also wo es dann nicht nur mehr um Einzelfälle geht, sondern um systematische, fast Kriegsverbrechen ähnliche Übergriffe.
Wie sind Sie denn da in Ihrer Recherche vorgegangen? Wie sind Sie an diese vertriebenen, vergewaltigten Menschen gekommen, an Menschen, deren Dörfer niedergebrannt wurden? Sind.
Ich habe dieses Projekt vor vielen Jahren angefangen, 2018 zu beginnen, und dann habe ich auch mit verschiedenen Recherchestipendien mich ausgerüstet und bin quasi um die Nationalparks, ich habe mir 3 ausgesucht, die von deutschen und europäischen Steuergeldern bezahlt werden, und bin dann quasi von Dorf zu Dorf marschiert, zum Teil in den Gummistiefeln, und habe in jedem Dorf mit dem Dorfvorsteher und verschiedenen auch Frauenrepräsentanten zusammengesessen, um zu fragen, wie geht es euch am Rand dieses Parks zu leben, diesen täglichen Übergriffen der Wildhüter. Seid ihr dessen ausgesetzt und können wir mal eine systematische Erhebung machen? Und so habe ich quasi Formulare und Stift und alles ausgeteilt und habe über ein Jahr quasi systematische Datenerhebungen auch gemacht.
Dann haben Sie also diese Fälle dokumentiert und sind dann ja auch mit diesen dokumentierten Fällen zu den Verantwortlichen vor Ort gegangen, also den Rangern, den Inhabern, die sind ja teilweise privatisiert, diese Parks, aber auch zu den westlichen Geldgebern. Was waren denn die Antworten?
Von den westlichen Geldgebern war es am Anfang immer gesagt worden, vor allem von den Deutschen, dass es sich um Einzelfälle handelt und dass gewisse, sagen wir mal, Aushandlungsprozesse, der Begriff wurde mehrfach benutzt, schon stattfinden. Also sprich, man weiß, es gibt Konflikte, aber im Schutz der Natur und der Arten müssten eben solche Sachen als Einzelfälle registriert werden.
Sie verfolgen in Ihrem Buch ja ganz klar diesen Vorwurf der westlichen, also mindestens Mitschuld. Dabei ist ja diese Grundidee erstmal sehr überzeugend, dass der reiche Norden, der einen Großteil des globalen Artensterbens zu verantworten hat, jetzt den ärmeren Süden dafür bezahlt, damit die Menschen dort die verbleibenden Wälder eben nicht abholzen, sondern schützen. Also die Bundesregierung, der WWF, die Vereinten Nationen, die geben ja nicht Vertreibung und Ermordung in Auftrag. Wie genau lässt sich da wirklich eine Verantwortungskette nachweisen?
Zum Erst ist einfach das Problem des Konzeptes, glaube ich, das Ursprungsproblem, das die Basis darstellt. Wir haben in Europa ein Konzept von Naturschutz, das schon in kolonialer Zeit entwickelt wurde, zu sagen, Nationalparks sind menschenleere Zonen. Da darf kein Mensch drin leben, da darf auch kein Dorf gebaut werden, da gibt es kein menschliches, gesellschaftliches Leben da drin. Was machen wir jetzt aber, wenn wir diese Naturschutzgebiete über extreme Flächen hinaus ausbauen? Ein Drittel des Planeten. Wollen wir ein Drittel des Planeten entvölkern, wie es in der Kolonialzeit passiert ist, dass man ganze Dörfer zerstört und platt gemacht hat, die Menschen vertrieben hat, um einen Nationalpark aufzubauen? Wollen wir dieses Konzept fortführen?
Sie haben eine sehr akribische, eine sehr kleinteilige Recherche betrieben, haben das dann im Buch gegliedert in 5 Teile zur Finanzierung, zur Militarisierung der Ranger, zur Verantwortung der Geldgeber, das haben wir schon besprochen. Und Sie haben jetzt auch gerade schon angedeutet, dieses koloniale, nachwirkende Bild, das wir in Deutschland, in Europa haben von Afrika, von der unberührten Wildnis ohne Menschen. Und da schreiben Sie, das ist namentlich auch ein Erbe von Bernhard Jimek, dieser Frankfurter Zoodirektor und Oscar-prämierte Naturfilmer. Serengeti darf nicht sterben, wir kennen das alle. Wie prägt das deutsche, das europäische Bild?
Also er hat damals die ersten Nationalparkkonzepte in Tansania so aufgesetzt, dass er gesagt hat, die Maasai-Bevölkerung, dass ja auch sehr viele Viehzüchter sind mit großen, gewaltigen Rinderherden, dass die das Artenüberleben in Afrika gefährden und dass man deswegen die Maasai aus diesen großen Nationalparks verdrängen oder vertreiben sollte. Und diese Konzepte werden nach wie vor fortgesetzt. Gerade jetzt, im vergangenen Jahr, habe ich einen Fall recherchiert in Tansania, wo über 165.000 Maasai aus ihrem Lebensraum vertrieben wurden mit Gewalt und Kugeln, um diese Nationalparks neu auszuweiten. Und Jimek, da ist halt auch sehr wenig Aufarbeitung bislang passiert von deutscher Seite, wer dieser Mensch auch war. Er war halt ein Nazi und war in der Sturmabteilung und hat unter anderem für Liefenstahls Filme Tiere dressiert. Nach wie vor vergibt aber die Deutsche Entwicklungsbank einen Bernhard Jimek-Preis jedes Jahr für den besten Naturschutzkonzepte.
Und davon halten auch Ihre Gesprächspartner in Afrika sehr wenig. Das wird deutlich auch in Ihrem Buch.
Ja.
Was wünschen Sie sich, was soll Ihr Buch auslösen?
dass man eben in Europa nicht immer davon ausgeht, dass alle Rezepte, die wir bislang gefahren haben, volle Erfolgsrezepte sind. Wir sollten die Geschichte unserer Naturschutzideen und Konzepte und Strategien, die wir hatten, angucken, überlegen, ob es der richtige Weg ist und dann bei der Frage der Dekolonialisierung erstmal anfangen, das auseinanderzufriemeln, was ist hier koloniales Gedankengut und was kann man wirklich mit den Leuten vor Ort neu anfangen, den Planeten zu retten. Wenn die Europäer schon sagen, wir bezahlen das, dann sollten sie aber damit mit den lokalen Leuten sprechen, wie sie das umgesetzt haben wollen.
Simone Schlindwein, der grüne Krieg, wie in Afrika die Natur auf Kosten der Menschen geschützt wird und was der Westen damit zu tun hat. Das Buch umfasst 256 Seiten, kostet 20 Euro und ist im Christoph Links Verlag erschienen.
Deutschlandfunk Kultur. Lesart.
Vom Verschwinden der Arten haben wir ja vorhin gehört. Jetzt reden wir darüber, was wir tun können, um die Artenvielfalt zu fördern. Und das mag jetzt vielleicht paradox klingen, aber vielleicht ist das Beste, was wir tun können, möglichst wenig zu tun. Also die Natur einfach in Ruhe zu lassen, verwildern zu lassen. Rewilding nennt sich das, weil es ja für alles immer so einen schönen fancy englisch Begriff geben muss. Und über dieses Rewilding, dieses Verwildern, hat Simone Böcker recherchiert. Sie hat dazu schon mal eine ganze Sendung im Deutschlandfunk gemacht und jetzt hat sie ein Buch über Rewilding geschrieben. Guten Tag, Frau Böcker.
Ja, guten Tag.
Ja, ist Rewilding im Grunde so eine Art Naturschutz für Faule, also möglichst wenig tun?
Ja, das ist schön formuliert. Genau, es geht darum, möglichst wenig zu tun. Und zwar Gebiete zu schaffen, in denen der Mensch möglichst nicht mehr eingreift. Also Natur sich selbst zu überlassen und diese ganze Idee von Management eigentlich aufzugeben, weil wir denken, wir könnten immer alles besser tun. Dabei kann Natur sich auch sehr, sehr gut um sich selber kümmern, wenn die Voraussetzungen dafür gegeben sind. Und ja, es geht darum, die Selbstheilungskräfte der Natur im Prinzip wieder zu aktivieren.
Das heißt, nicht einmal ein schönes, gepflegtes Naturschutzgebiet, sondern wirklich, auch wenn es im Salzfall furchtbar aussieht, es einfach vor sich hin wachsen zu lassen.
Ja, also Ästhetik spielt da überhaupt keine Rolle. Es geht wirklich um die Funktionalität. Also wir leben ja in sehr verarmten Kulturlandschaften mittlerweile, wo eben ja ein eigenständiges Funktionieren kaum möglich ist. Und von daher ist Rewilding funktioniert eigentlich auch nur, wenn bestimmte Voraussetzungen auch gegeben sind. Das sind häufig Tierarten, die fehlen, weil wir ja wirklich nicht nur im Moment ein Massensterben haben, sondern schon viele Tierarten auch vorher verloren haben, die fürs Ökosystem wichtig sind. Und wenn die wieder vorhanden sind, also da geht es auch um große Pflanzenfresser, um alle möglichen Schlüsselarten vor allem Dingen, die eine wichtige Funktion fürs Ökosystem spielen. Und wenn die wieder da sind, dann schafft Natur das sehr gut, sich selber zu regenerieren. Und eben das Wichtige ist auch, dass es dann keine Ziele mehr gibt. Also wir müssen eben nicht, wie der Naturschutz das tut, eine bestimmte Landschaftsform oder eine bestimmte Habitatform erreichen durch Pflegemaßnahmen, sondern was auch immer dann da passiert, passiert einfach.
Und das heißt auch, Sie machen diesen Unterschied zwischen Naturschutz und Verwilderung, finde ich sehr schön auch deutlich am Beispiel zwischen was ist ein Wald und was ist ein Forst. Also wir denken immer so, ach, und wenn dann da so Verbiss ist durch irgendwelche Tiere, da muss man da regulierend eingreifen. Nee, eigentlich ein Wald sich überlassen, egal wie verbissen er dann ist.
Genau, also diese Diskussion, welche Tiere sind eigentlich Schädlinge, in welchem Kontext, kommt ja auch sehr darauf an, auf den Nutzungsgedanken. Also die Wälder bei uns sind ja, man muss sagen, überwiegend Nutzungswälder, also oder Forste. Also es sind in dem Sinne eben keine Wälder, sondern Plantagen, in denen ja auch nur ein paar Baumarten vorkommen, die da eben möglichst ertragreich wachsen sollen. Und natürlich stören dann Tiere, die da verbeißen. Und wenn es diesen Nutzungsgedanken, also dieses Ziel aber nicht mehr gibt, dass wir jetzt hier möglichst viel Holz ernten wollen, dann sind diese Tiere einfach auch gar keine Schädlinge mehr, weil die können ja dann machen da, was sie wollen. Und dann ist der Wald vielleicht nicht mehr ganz so dicht, aber das ist ja auch kein Problem.
Also selbst wenn der Borkenkäfer hektarweise Wälder niederrafft, dann wäre das eine Verwilderung im besten Sinne?
Ja, also das mit dem Borkenkäfer ist nochmal ein eigenes Thema, weil der eigentlich so massiv aufgetreten ist, weil wir eben lange, lange Zeit diese Monokulturen hatten. Und die Borkenkäfer sind jetzt eigentlich Helfer, die das wieder regulieren. Und da ist eben auch der Ansatz von Rewilding, das jetzt einfach passieren lassen. Also der Borkenkäfer räumt das alles auf und dann danach nicht mehr eingreifen. Also auch nicht selber wieder aufforsten und jetzt irgendwelche anderen Baumarten suchen oder so, sondern einfach schauen, was dann von alleine dort wächst. Und dann entsteht auch ein ganz natürlicher wieder.
Das heißt, mir fällt jetzt gerade ein, ich war neulich im Harz und war wirklich schockiert, wie es da aussieht. Das ist wirklich eine Mondlandschaft, weil die ganzen Wälder kaputt sind. Das einfach liegen lassen wäre im Sinne von Rewilding.
Genau, das wieder liegen lassen. Also es wird ja im Wald immer noch sehr viel aufgeräumt. Das ist auch gar nicht im Sinne von natürlichen Prozessen. Also Totholz gehört auch dazu. Also es kommt natürlich auch darauf an, Vögel müssen dort sein, die dann Samen eintragen, sodass auch dort natürlich wieder überhaupt was entstehen kann. Aber das passiert dann.
Ein Projekt, das sehr prominent in Ihrem Buch vorkommt, das ist das Oder-Delta. Können Sie da mal beschreiben, das ist ja ein richtig größeres Rewilding-Projekt. Was ist da passiert? Woran sehen wir das? Was da funktioniert?
Ja, da muss man sagen, das Oder-Delta ist natürlich nicht vollständig verwildert. Also das ist ja immer noch eine genutzte Landschaft. Das deutsch-polnische Grenzgebiet rechts und links der Oder bis zum Stettiner Haff hoch, rund um das Stettiner Haff. Da ist sehr viel auch genutzte Landschaft, aber sehr extensiv genutzt und eben auch sehr naturbelassen, weil wenig Infrastruktur da ist, sehr dünn besiedelt. Und das ist sehr selten sowieso schon mal für Deutschland. Und deswegen kann man da auch schön beobachten, dass dort zum Beispiel sehr viele Tiere von alleine wiederkommen. Also Wölfe haben wir ja sowieso schon lange wieder. Jetzt kommen aber auch die Wisente, die Elche, die stehen schon an der polnischen Grenze.
Ich habe gestaunt, ja.
Ja. Und das ist natürlich total toll. Also die müssen nicht wieder ausgewildert werden, wie das in vielen anderen Wildnisprojekten ist oder Rewilding-Gebieten ist, sondern die sind da schon vorhanden. Und ja, jetzt geht's darum, mit denen zusammenzuleben. Und man kann dort sehr schön sehen, wie die Landschaft aussieht, wenn sie relativ naturnah belassen wird. Also da zum Beispiel sieht man, dass die großen Pflanzenfresser so Landschaftsarchitekten sind. Also die schaffen dort so eine mosaikartige Landschaft von offenem Offenland, Wäldern. Natürlich gibt es da viele Feuchtgebiete, Moore, Sümpfe. Und diese Vielfalt schafft natürlich auch eine große Vielfalt bei den Arten, also weil sehr viel Nischen und Räume da sind für sehr unterschiedliche Tier- und Pflanzenarten. Und
das heißt, das Ganze hilft massiv der Artenvielfalt, über die wir vorhin schon gesprochen haben. Ich habe aber den Verdacht, damit da jetzt so ganz von alleine Elche wieder auftauchen, Wisente wieder auftauchen, da reicht ja nicht so eine kleine Wiese hinterm Haus. Das heißt, was für Maßstäbe brauchen wir? Wie groß müssen Gebiete sein? Ich lese bei Ihnen so diesen zentralen Schlüsselsatz. Es geht darum, der Natur den Raum zu geben. Wovon reden wir? Wie viel müssen wir von Deutschland, von Europa verwildern lassen, damit das funktioniert?
Ja, genau, dieses Platzproblem ist eigentlich das größte Hindernis, weil ein Rewilding-Gebiet, das müssten mindestens 1000 Hektar sein. Einfach weil natürlich große Tierarten vor allen Dingen auch Raum brauchen. Die müssen ja auch irgendwo hin und müssen migrieren und wandern können. Da ist es schon schwierig, gerade in Deutschland solche großen Gebiete zu finden. Es wäre aber auch schon sehr viel geholfen, die vielen kleineren Gebiete miteinander zu verbinden, also so Korridore zu schaffen, dass Tiere auch wandern können und über größere Strecken auch sich ausbreiten können. Da geht es zum einen drum, um diese Korridore und Verbundenheiten.
Was ja aber auf EU-Ebene durchaus schon stattfindet.
Ja, es findet statt, aber gleichzeitig sehen wir natürlich auch, dass Flächen sehr stark umkämpft sind. Es gibt 1,6% Wildnis in Deutschland, also ungenutzte Fläche. Das muss man sich auch mal vorstellen, wie wenig das eigentlich ist. Den Rest beanspruchen wir Menschen in irgendeiner Form für uns. 2% Wildnis ist eigentlich das Ziel, das wird aber schon seit Jahren nicht erreicht. Ja, und gleichzeitig wächst der Druck auf Landschaft ja schon immer mehr, weil wir für alle möglichen Themen jetzt Fläche brauchen und da kommt die Natur oft zu kurz.
Jetzt haben Sie vorhin von diesen Wisents und Elchen erzählt und auch von den Wölfen und da hört dann ja die Toleranz vieler Menschen doch auf und die Begeisterung für den Naturschutz vielleicht ja auch nicht ganz unbegründet. Wer möchte dann schon einem Wolf gerne begegnen oder ist das alles ein großes Missverständnis?
Ja, also einem Wolf begegnen ist wahrscheinlich eigentlich ganz schön. Also so gefährlich ist das nicht unbedingt. Also da hat es auch wieder sehr viel mit dem Nutzungsanspruch zu tun. Natürlich ist das für Tierhalterinnen kein schönes Thema, das kann ich auch verstehen. Es hängt einfach sehr viel davon ab, wie ist unsere Bereitschaft, mit diesen Tieren zusammenzuleben. Und es gibt Möglichkeiten, die Herden vor Wölfen zu schützen. Das ist gar keine Frage. Es wird nicht zu 100% funktionieren, das ist auch klar. Aber es geht einfach um eine Toleranz diesen Tierarten gegenüber, dass die auch die Möglichkeit haben, hier zu leben, genauso wie wir.
Am Anfang haben wir darüber geredet, dass Sie gesagt haben, es geht nicht um Ästhetik bei der Verwilderung. Das muss nicht uns Menschen gefallen. Sie haben da auch eine sehr böse Formulierung übrig für Menschen, die sich wahrscheinlich für Naturfreunde halten und sagen, ich pflege meinen Garten sehr schön, alles ganz wunderbar. Die bezeichnen Sie als Control Freaks im Garten Eden. Da halten Sie nicht so wahnsinnig viel davon, so einen schönen gepflegten Garten zu haben. Wir haben jetzt auch darüber geredet, dass die Natur viel Raum braucht. Wenn wir jetzt aber nur unseren Garten haben, und das ist ja auch schon Luxus, und jetzt vielleicht nicht Control-Freaks im Garten Eden sein wollen. Haben Sie so ein paar kleine Tipps, wie kann man vielleicht auch im kleinen Maßstab verwildern lassen?
Ja, das mit dem Control-Freaks, das ist so ein bisschen mit Augenzwinkern. Also ich schließe mich da ja auch gar nicht aus. Das ist einfach so ein Hinterfragen von unserer Naturbeziehung, weil viele Menschen lieben Natur, gerade ihren Garten. Das ist ja auch völlig verständlich. Nur gerade im Garten ist es ja oft so, dass wir da relativ wenig Toleranz haben, bestimmten Pflanzen oder Tieren gegenüber, die nicht genehm sind, die irgendwie stören, die Dreck machen. Da ist ja dann ganz schnell das Motto, die Tiere, die uns nicht gefallen, müssen irgendwie weichen oder wir müssen die loswerden oder mit irgendwelchen Giften hantieren wir da. Und da würde ich sagen, geht es doch darum, mehr Toleranz zu üben und mehr auf Augenhöhe zu kommen, auch mit der Natur, die einem selber umgibt und da in eine andere Beziehung zu treten. Also vielleicht nicht immer gleich alles abzumähen, kann man vielleicht Ecken im Garten schaffen, wo jetzt nicht alles 100% aufgeräumt ist und kann ich da nicht ein bisschen mehr Toleranz üben und das einfach stehen lassen oder zum Beispiel verblühte Blumen, die ja oft die Samen, die Vögel sehr gerne mögen, kann ich das nicht einfach stehen lassen, auch wenn es vielleicht nicht ganz so hübsch aussieht. Also nicht immer so nach dieser Ästhetik gehen, sondern vielleicht auch schauen, was kann ich denn hier tun, damit ich was unterstütze oder die Tiere und Pflanzen, die hier in meinem Garten sind, denen auch was Gutes zu tun und nicht nur die Schönheit im Kopf zu haben für einen selber.
Also mehr Verwilderung wagen. Simone Böcker hat geschrieben, das Buch Rewilding auf der Suche nach dem Gleichgewicht zwischen Menschen und Natur. Das kostet 24 Euro und ist im Aufbau Verlag erschienen. Frau Böcker, haben Sie vielen Dank für den Besuch im Deutschlandfunk Kultur.
Ebenfalls vielen Dank.
Deutschlandfunk Kultur. Lesart.
Den Abschluss macht ein echtes Urgestein der deutschen Klimaforschung, Hans von Storch, mit seinem Buch Der Mensch-Klima-Komplex. Viele würden ja wahrscheinlich sagen, beim Artensterben oder in der Klimakrise, da hört die Politik einfach nicht genug auf die Wissenschaft, auf Leute wie Hans von Storch. Sein Buch aber, das durchzieht ein eher gegenteiliges Unbehagen über das Verhältnis von Wissenschaft und Politik. Und deshalb habe ich als erstes von ihm wissen wollen, ob die Wissenschaft, die Klimawissenschaft, sich aus der Politik vielleicht sogar mehr heraushalten sollte.
Ich glaube eigentlich schon. Wissenschaft und Politik haben ganz verschiedene Rollen, funktionieren nach ganz verschiedenen Regeln und haben deshalb auch ganz verschiedene Stärken. Wissenschaft ist dazu da, Zusammenhänge zu klären oder zu sagen, wenn ich dieses tue, dann kriege ich jenes, eben sowas in der Art und Weise. Da geht es eben darum, letztendlich Wissen zu erzeugen, das dann auch belastbar ist, dass man möglichst auch über Tests prüfen kann. Die Politik ist was ganz anderes. Die Politik ist ein Mechanismus, der soziale Interessen ausgleicht. Und die Politik ist der Ort, wo man eben verhandelt darüber, welche Lösungen denn so ausfallen, dass möglichst alle damit leben können. Dass man einen Kompromiss erreichen kann, mit dem die verschiedenen gesellschaftlichen Gruppen agieren können. Das sind ganz offensichtlich ganz verschiedene Dinge. Was nun häufig gemacht wird, wird gesagt, die Wissenschaft gibt die eindeutige Antwort, es gibt keine Alternative zu dem, was sie sagt. Und deshalb muss die Politik dem folgen, muss einfach das tun, was die Wissenschaft ihr sagt.
Und Sie gehen ja so weit, dass Sie in Ihrem Buch schreiben, dadurch nehmen eigentlich beide Schaden, sowohl die Wissenschaft als auch die Politik.
Ja.
Warum das?
Also die Politik offensichtlich kann nicht mehr so verhandeln mit den verschiedenen gesellschaftlichen Gruppen, nicht mehr so den Ausgleich herstellen, wie es sonst könnte, weil es eben sehr stark eingeschränkt ist. Und die Wissenschaft sieht sich einem Druck ausgesetzt, dass das, was sie sagt, zu einer vorgegebenen politischen Linie passen soll. Es soll also die richtige politische Antwort unterstützen und nicht mehr einfach kalt danach fragen, wie hängen denn nun die Dinge zusammen.
Ich finde das wirklich interessant, weil Sie forschen seit langer Zeit am Klima, am menschengemachten Klimawandel besteht für Sie kein vernünftiger Zweifel. Die Vorhersagemöglichkeiten der Modelle, lese ich bei Ihnen, die seien sehr, sehr zuverlässig. Sie stellen in Ihrem Buch dar, wie die Klimawissenschaften sich entwickelt haben. Und obwohl Sie das schon so lange erforschen und obwohl Sie ja auch sehen, dass politisch nicht die ausreichenden Konsequenzen gezogen werden, unterstelle ich jetzt mal, trotzdem scheinen Sie diesen Frust zum Beispiel von Fridays for Future, diese Wut, überhaupt nicht zu teilen. Woher kommt das?
Ja, ich meine, Fridays for Future ist eine etwas spezielle Sache. Also mich stört zunächst einmal, dass die Aussagen, die in der Klimaforschung gemeinhin anerkannt sind, zum Teil maßlos übertrieben werden. Zum Beispiel die Behauptung, dass wenn wir jetzt eben die CO2-Emissionen nicht dramatisch senken, wir mehr oder minder sofort automatisch und deshalb in Kipppunkte laufen, die dann große Teile der Welt unbewohnbar machen. Das ist keine Aussage, die aus der Wissenschaft kommt, sondern das ist eine Zuspitzung, die letztendlich aus politisch interessierter Seite kommt. Also das frustriert dann schon sehr, wenn man das so erlebt. Auf der anderen Seite ist es natürlich so, der Klimawandel ist menschgemacht, er ist da und man muss sich darum kümmern, wie man damit umgeht. Aber man muss auch zusehen, dass man Lösungen findet, die tatsächlich auch eine Wirkung zeigen. Und eine wesentliche Nebenbedingung für die Wirkung ist die Akzeptanz, dass das Klimaproblem hervorgerufen wird durch die Emissionen, aber durch alle Emissionen überall auf der Welt. Also dass eine Emission aus Kreuzberg irgendwie wichtiger wäre als eine aus Vietnam, das kann man nicht sagen. Sonst kommt es darauf an, wie viel CO2 kommt überhaupt da in die Luft. Und dann müssen wir uns fragen, in welchem Maße können wir dazu beitragen, dass die globalen 40 Milliarden Tonnen CO2 pro Jahr, oder vielleicht sind es auch ein paar weniger, wie können wir von diesen 40 Milliarden runterkommen bis zum Jahr 2050? Und das können wir durch Verzicht in Deutschland alleine nicht leisten, wir müssen uns was anderes ausdenken.
Sie kritisieren da also eine Dramatisierung, wie Sie das nennen, und werben, ganz der seriöse Wissenschaftler, der Sie sind, Unsicherheiten nicht kleinzureden, nicht wegzureden etc. Das führt natürlich im politischen Diskurs umgekehrt dazu, dass diejenigen, die eigentlich überhaupt nichts verändern wollen, die der Meinung sind, heizen wir doch einfach weiter, als wäre nichts, dass die dann sagen, ach, sogar der Herr von Storch, der sagt doch, so genau wissen wir das alles gar nicht. Also öffnet das dann nicht die Möglichkeiten, dass Sie da instrumentalisiert werden?
Natürlich, selbstverständlich besteht die Möglichkeit. Aber es ist ja nun mal so. Und wenn ich jetzt stattdessen sage, nö, ich weiß das ganz genau, dann nützt das der Wissenschaft überhaupt nicht. Und ansonsten ist aber die entscheidende Frage, die wir uns stellen müssen, wir wissen, dass wir durch symbolische Akte gar nichts geändert kriegen. Wenn wir von heute auf morgen alle Emissionen in Deutschland einstellen würden, würde dieser Effekt in kürzester Zeit aufgebraucht sein. Wir müssen also irgendwas anderes uns überlegen. Und da sehe ich eine gewisse Denkfaulheit in der deutschen Bevölkerung, die eben glaubt, sie könnte wie Rumpelstilzchen mit dem Fuß aufstampfen und sagen, ich will das aber. So geht's nicht. Sondern wir müssen irgendwie einen Weg finden, dass die Erfolge, die wir bei der Minderung der Emissionen erreichen, dass die attraktiv sind im Rest der Welt. Und die sind nicht dadurch attraktiv, dass wir den Menschen dort sagen, guck mal, wie schön das ist, wenn man ein bisschen verzichtet, dann hat man doch ein viel gesünderes Leben oder sowas in der Art und Weise. Das ist eine Illusion. Und wenn wir das Klimathema ernst nehmen wollen, dann müssen wir dafür sorgen, dass wir ein Angebot machen an den Rest der Welt für Maßnahmen, die tatsächlich wirksam sind und die letztendlich auch vom Rest der Welt angenommen werden. Und das werden sie nur dann, wenn sie wirtschaftlich attraktiv erscheinen für den Rest der Welt. Ansonsten könnte man natürlich sagen, was wir in Deutschland tun könnten oder müssten, ist, wir müssten die ganze CO2-Geschichte wieder rausholen, die wir reingetan haben. Das wäre also die konsequenteste Lösung. Dann haben wir riesige Berge an Gips oder sonst was hier im Land, will aber keiner haben. Das wäre die sauberste Lösung. Das wäre technisch sehr aufwendig, auch unbezahlbar nach heutiger Technologie. Aber auf die Idee kommt komischerweise keiner.
Auf noch etwas, was in Deutschland relativ wenige kommen ist, wenn ich das in Ihrem Buch richtig verstehe, dass wir vielleicht nicht nur darauf gucken sollten, wie wir die Klimaerwärmung bremsen, wie wir sie mindern, sondern vor allem noch viel stärker darauf, wie wir uns anpassen für die Klimakrise. Das gilt ja im Gegenteil so unter Klimaschützern manchmal fast schon so ein bisschen als Verrat an der Sache, wenn man sagt, naja, wir sollten vielleicht eher jetzt mal anfangen, Dämme zu bauen. Ihre Position ist das ist kein Entweder-Oder.
Nein, wir haben ja einen gewissen Klimawandel, schon jetzt, und an den müssen wir uns anpassen. Und je mehr uns die Minderung des zukünftigen Klimawandels gelingt, umso weniger mehr müssen wir uns anpassen. Aber es wird mehr. Das ist kein Grund, nicht die CO2-Emissionen zu vermindern und Techniken zu entwickeln, die dieses wirtschaftlich erscheinen lassen. Aber der Teil, der nicht vermieden werden kann, mit dem muss man eben auch umgehen. Und der wird eben in der Regel unter den Teppich gekehrt.
Damit meine letzte Frage, Herr von Storch. Geben Sie uns aber, wenn Sie ehrlich sind, jetzt am Ende doch wieder politische Ratschläge, oder?
Ich gebe politische Ratschläge in dem Sinne, dass ich sage, hört einander zu. Wägt die verschiedenen Optionen ab. Akzeptiert, dass es verschiedene Interessen gibt, die am Ende darüber entscheiden, welche Maßnahmen getroffen werden. Trefft politische Maßnahmen. Ja, diese Empfehlung gebe ich schon. Aber ich sage nicht, baut jenes oder sowas in der Art. Das versuche ich zu vermeiden.
Der Klimaforscher Hans von Storch in Deutschlandfunk Kultur. Unser neues Buch, das heißt Der Mensch-Klima-Komplex. Was wissen wir, was können wir tun zwischen Dekarbonisierung, Innovation und Anpassung? Das Buch ist im Dietz Verlag erschienen und kostet 19 Euro. Herr von Storch, Dankeschön.
Ja, selbst danke.
Das war die Lesart heute mit Büchern rund um Klima und Naturschutz. Mit Gesprächen und Interviews, die ich dazu in den letzten Monaten hier in unserem Sachbuchmagazin geführt habe. Tschüss, bis bald, machen Sie es gut.
Mehr von der Lesart hören Sie auch in unserer App. Der DLF Audiothek. Jetzt kostenfrei herunterladen für Android und iOS.